HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Vive la France heißt der HR2 Kulturlaunch am 8.10. Im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse mit Ehrengast Frankreich gibt es im HR-Sendesaal viel musikalische und literarische Tradition der Grande Nation. Fürs Musikalische sorgt Chansonnier Jean Faure und er ist heute im Doppelkopf in HR2 Kultur. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch in Musik und auf eine ganz besondere Tour de France. Guten Tag, Herr Faure.
Guten Tag.
Wo beginnt Ihre musikalische Reise?
Oh Gott, meine persönliche, die beginnt relativ früh zu Hause mit sehr viel Chormusik. Der Vater war Chorleiter, die vier Kinder wurden von der Natur reichlich beschenkt mit den vier Stimmen für einen mehrstimmigen Chor. Und das hat mich so sehr, sehr geprägt, glaube ich.
Wie ist sie weitergegangen? Wissen Sie noch, was das erste Chanson war, das Sie gehört haben?
Das allererste Chanson, das weiß ich nicht. Das Problem ist, dass die Franzosen nicht so unterscheiden zwischen das, was die Deutschen Chanson nennen und einfach alles, was mit dem Text gesungen wird. Ne? Also
ich dachte, das heißt alles Chanson.
Es ist alles Chanson. Insofern, die ersten Chansons, das waren so Kinderlieder mit Sicherheit. Aber ich kann mich überhaupt nicht an das erste erinnern, ganz bewusst. Kann ich mich an bestimmten Chansons von Georges Brassens und Brel erinnern, als ich da die ersten Akkorde auf der Gitarre spielen konnte. Und das war die Zeit, wo man sich diese Chansons da irgendwie aneignen wollte. Wie alt waren wir dann? Die ersten Akkorde, glaube ich, habe ich im Internat gelernt. Und da war ich 13, 14, so um den Dreh rum.
Ist das denn wahr, dass man in Frankreich mit diesen Liedern einfach aufwächst, groß wird, dass die überall immer vorhanden sind, egal zu welcher Lebenszeit und auch egal aus welcher Zeit sie kommen? Sie sind einfach ein Teil des alltäglichen Kulturguts?
Ich würde sagen, viel mehr als hier. Das ist schon richtig. Ich bin immer sehr vorsichtig mit den Verallgemeinerungen und Klischees. Aber ich glaube schon, dass es eine größere Rolle spielt und eigentlich schon lange immer gespielt hat in Frankreich als hier. Dass man irgendwie umgeben ist von vielen Chansons. Egal, ob das Schlager, hier würde man das Schlager nennen, da können wir später wahrscheinlich detaillierter darüber reden. Aber das stimmt.
Woher kommt es, dass das französische Chanson eine ganz andere Tradition hat als das deutsche Volkslied bzw. Schlager? Oder wir können ja dann auch in die Genres eintreten, aber das brauchen wir vielleicht auch gar nicht.
Ich weiß nicht genau, warum die Deutschen das so kategorisiert haben. Ne? Also es gibt Schlager, es gibt das Chanson, es gibt sogar das literarische Chanson und es gibt die Popmusik und. Das sind Begriffe, die es teilweise in Frankreich gibt, aber für Schlager gibt es eigentlich keinen Namen. Also das ist das, was man hier vielleicht als Schlager ansehen würde, ist in Frankreich auch Chanson im Allgemeinen. Ne?
Es gibt, glaube ich, in Frankreich auch keine Genregrenzen. Sie nennen das auch in einem Programm Le Jazz et le Java. Also ja. Sie machen da gar nicht den großen Unterschied. Es geht nur um gute Musik und schlechte Musik.
Ja, eigentlich, das ist immer das Entscheidende. Also wenn ich ein Chansonprogramm zusammenstelle oder mir Chansons aussuche, die ich sehr gern singe, dann ist das immer so nach Gefühl. Und es gibt immer so, die Qualität ist da. Also das ist immer viel vom persönlichen Geschmack natürlich beeinflusst. Aber eine gute Musik und ein guter Text, wenn das gut zusammenpasst, dann ist das eine gelungene Geschichte.
Sie haben eben Brassens schon erwähnt und Brel, sind das auch Ihre Helden oder kann man die Helden gar nicht zählen, so viele wie es da gibt?
Oh Gott, Helden, ich bin mit dem Wort immer vorsichtig. Sind das Helden? Das Einzige, was ich weiß, ist, dass sie mich sehr geprägt haben. Gerade im Jugendalter, wo man, wie schon vorhin gesagt, die ersten Chansons zum Besten gibt und sich auf der Gitarre selbst begleitet oder mit Freunden, die zusammen singen. Und vor allem Brassens, glaube ich, was mich betrifft, weil er verkörperte damals ein bisschen das Anarchistische, irgendwie das nicht angepasste, sagen wir mal so. Mhm. Und das gefiel uns sehr. Und die Qualität der Texte ist unübertroffen. Das ist auch heutzutage, wenn man sich diese Texte anguckt, wenn man sie singt, natürlich besonders, aber man kann die einfach so lesen, das ist qualitativ richtig hochwertig. Und das hat mich, glaube ich, sehr geprägt. Und dann kamen natürlich andere, Jacques Brel, klar.
Der kein Franzose war.
Der kein Franzose war, aber der aus Belgien natürlich, wie die meisten, die im frankophonen Bereich was werden wollen, der ist natürlich auch nach Paris gegangen und ist da natürlich bekannt und berühmt geworden. Georges Moustaki zum Beispiel ist ursprünglich auch kein Franzose gewesen, muss man sich überlegen. Ein Grieche, der über Ägypten nach Frankreich kam und der das französische Chanson nachhaltig geprägt hat. Also die Vielfalt ist, glaube ich, nach wie vor immer, das macht diesen Reichtum in allen möglichen Bereichen und besonders auch im Chansonbereich.
Bevor wir weiter einsteigen in die Themen und die Faszinationen und ja die Schönheit des französischen Chansons, lassen Sie uns doch was hören. Jean Faure, wir haben von Ihrer aktuellen CD alle Songs da. Was sollen wir denn jetzt als erstes mal spielen?
Da könnte man natürlich mit A Paris von Francis Lemarque beginnen, weil ob man es mag oder nicht mag, wenn man eine Tour de France machen will, dann fängt man immer mit Paris an. Und das ist eine sehr schöne Geschichte über eigentlich das Paris, was es teilweise nicht mehr gibt, aber was zum Beispiel durch Yves Montand und durch den Autor selbst Francis Lemarque sehr bekannt wurde. A Paris.
Des milliers et des milliers d'années ne sauraient suffire pour dire la petite seconde d'éternité où tu m'as embrassé, où je t'ai embrassé un matin dans la lumière d'hiver au parc Montsouris à Paris. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant.
Jean Faure ist unser Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Am 8.10. ist er in Frankfurt im HR-Sendesaal im Kulturlunch von HR2 Kultur. Vive la France heißt es dann im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse und natürlich auch als Feier für wunderschöne Musik aus der Klassik und aus dem französischen Chanson. Jean Faure, Sie haben ja eben schon ein bisschen erzählt über die Faszination Chanson. Woher kommt Ihre Liebe zum Chanson?
Ich glaube, das hab ich nie richtig gemerkt. Also ich bin so hineingeboren worden. Ne? Das hat viel damit zu tun, dass man das, was wir schon vorhin besprochen haben, dass man sehr viel hört. Und das bestimmt ein bisschen das Leben. Man hört einfach sehr viel Chanson, man wächst damit und irgendwann singt man das auch mit. Viele Leute singen natürlich auch mit. Also ein Leben ohne Musik oder ohne Chansons könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Ich habe mal gehört, jeder Franzose kann diese ganzen Texte.
Zum Teil ja.
Also mitsingen.
Mitsingen, ja, das stimmt. Also wenn in den Konzerten hier in Deutschland, wenn da Franzosen sind, in der Regel können die Texte, die können nicht alle Texte. Es kommt darauf an. Also die bekanntesten, ob von Georges Brassens, von Jacques Brel, von was weiß ich sogar, Aznavour, Becaud, bestimmte Chansons sind sehr bekannt und die Leute haben die Texte noch drauf. Aber manchmal hört es natürlich nach der ersten Strophe auf. Aber wahrscheinlich viel mehr als hier. Ne? Es gibt hier sicher weniger vergleichbare musikalische Momente, wo alle den ganzen Text kennen würden, glaube ich.
Textlich gibt es vermutlich keine Grenzen. Liebe, Protest, Tanz, Trinken, Moritate. Was passt alles in einen Chanson?
Eigentlich alles. Man kann alles besingen. Die meisten, habe ich festgestellt, auch in meinen Programmen, da sind zum großen Teil schon Liebeslieder im weitesten Sinn. Also Chansons, die irgendwie mit dem Thema Liebe zu tun haben. Also nicht unbedingt nur in der klassischen Form, aber direkt oder indirekt, zum Beispiel in unserem aktuellen Programm, gibt es eine Liebesgeschichte zwischen einer Fledermaus und einem Regenschirm von Thomas Fersen, ein Bretoner.
Das ist eine schöne Idee.
Das ist ein wunderbares Lied. Sowas ist auch möglich. Ich glaube, das Entscheidende, es gibt natürlich Liebeslieder, es gibt Lieder über Krieg, über politischen, zu politischen Themen, zu ganz bestimmten persönlichen Geschichten. Wenn man innerhalb von, was weiß ich, vielleicht 3 Minuten, manchmal mehr, manchmal weniger, eine kleine Geschichte erzählen kann, dann hat man gewonnen sozusagen. Ne? Da merkt man, oh, das ist schön. Egal, ob das eine lange, also kein wahnsinnig tiefgründige Geschichte, nicht unbedingt. Manchmal nur ein Gefühl und manchmal nur kurz. Und wenn es gut ist, also das, was ich vorhin schon sagte, wenn der Text stimmt und zu der Musik passt und umgekehrt, dann ist man umgehauen sozusagen. Also mir passiert das immer wieder.
Es geht ums französische Chanson hier im Doppelkopf in HR2 Kultur heute mit Chansonnier Jean Faure und jetzt mit Musik von Georges Brassens.
Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'aune se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore.
Georges Brassens hier im Doppelkopf in HR2 Kultur, einer, den Jean Faure sehr bewundert und dessen Chansons er sehr gerne singt. Sie sind ganz einfach und es geht oft um die Liebe und hier ging's um die Freunde.
Also Brassens ist ein enormer Poet, Jacques Brel auch, Léo Ferré, aber auch so Jüngeren, so wie Alain Souchon, solche Leute, die einfach ein Händchen für Texte. Es muss nicht kompliziert sein, also nicht so das, was man hierzulande vielleicht literarisch nennen würde, sondern mit ganz einfachen sprachlichen Mitteln diese Geschichte so zusammenbasteln, dass sie einen berührt, bewegt.
Sie singen ja Chansons aus vielen Jahrzehnten. Ich habe den Eindruck, dass, was Sie eben gesagt haben, das gilt immer. Das ist zeitlos und zeitunabhängig. Stimmt dieser Eindruck?
Ja, das würde ich
auch. Also auch die jüngeren Chansonniers oder die nächste und übernächste Generation haben dieses ganz spezielle Gefühl auch immer in ihren Liedern.
Ja, ich glaube schon, das ist, auch wenn Sie mit bei der jüngeren Generation, auch wenn Sie mit anderen musikalischen Mitteln natürlich arbeiten, die es früher nicht gab, die sind von allen möglichen Musiken da beeinflusst, aus der ganzen Welt, was natürlich in der Zeit von Brassens und Brel noch nicht der Fall war. Aber das Grundsätzliche bleibt, das ist immer diese, ich sage immer, le mariage entre le texte et la musique, also die praktisch die Ehe, das hört sich blöd, aber die Liebe zwischen einem guten Text und einer guten Musik. Egal mit welchen musikalischen Mitteln man arbeitet und auch mit welchen sprachlichen. Wenn der Text manchmal nur eine eine Aneinanderreihung von Worten. Manchmal hat man direkt nicht das Gefühl, dass das ist was Tolles ist und da es entsteht trotzdem ein tolles Chanson, obwohl das nicht ein literarischer Text im traditionellen Sinn ist.
Singen Sie lieber andere Songs oder eigene?
Ja, ich würde gern eigene singen. Also ich habe eigene, ich habe das schon probiert, aber ich fand es im Vergleich zu meinen Lieblingschansons von denen wir geredet haben, Brassens, Brel, Ferré, Barbara und vielen anderen, ich fand das relativ schlecht. Deswegen habe ich die Finger davon gelassen Und ich habe eigentlich Texte meistens auf Deutsch irgendwie umgedichtet, also Chansons umgedichtet in der Zeit, wo ich so Kabarett gemacht habe. Ansonsten die paar Texte, die ich selber geschrieben habe oder zu bestimmten Musiken, die habe ich eigentlich nur für mich behalten.
Über Ihr Leben reden wir gleich. Jetzt gibt es erstmal wieder Musik von Jean Faure.
Da wir vorhin à Paris gehört haben, dann fahren wir direkt, machen wir eine Mini-Tour de France. Und da könnten wir von Paris direkt über die National 7, das war diese Route Nationale, also wie hier die Bundesstraße, die in den Süden führte. Die gibt es inzwischen nicht mehr so in dem Sinne, weil es Autobahnen gibt, aber auf jeden Fall noch in den 50er bis Anfang der 60er Jahre. Das war die Urlaubsstraße in den Süden. Route Nationale 7 von dem großen Charles Trenet.
D'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante, on fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là qui fait risette. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7.
Der Doppelkopf in HR2 Kultur heute mit Jean Faure und Daniela Baumeister. Und das war Musik im Original von Charles Trenet, der auf der Route National 7 in den Süden fuhr. Musikalisch, und das hat Jean Faure auch gerne gemacht oder macht es immer noch gerne musikalisch. Man kann ja eine richtige Tour de France machen mit ihren Liedern, die sie in ihren Programmen haben. Frankreich als Buchmessenland ist ja auch nicht das Frankreich, sondern es sind ganz viele verschiedene Regionen, und mit ihren Chansons kann man diese Regionen auch abfahren. Haben die Poeten der Chansons auch immer darauf geachtet, wo sie herkamen, was sie besungen haben, dass das auch schön vielseitig ist?
Ja, nicht in dem Sinn, dass sie unbedingt über ihre Herkunft oder über ihre Region was geschrieben haben. Aber man merkt immer wieder, wo sie herkommen. Also zum Beispiel, dass Brassens in Sète geboren und groß geworden ist. Das merkt man in seinem Akzent. Und viele Sachen aus dem Süden haben ihn natürlich beeinflusst. Oder Charles Trenet, der auch aus dem Süden, aus dieser Gegend kam, der aber seinen Akzent weggewischt hat, als er gesungen hat, wenigstens so, dass man das nicht mehr merkte. Aber der hätte sicher nicht das berühmt gewordene La Mer geschrieben, wenn er nicht am Mittelmeerstrand sozusagen groß geworden wäre. Das hat ihn also sehr beeinflusst.
Das heißt, die Landschaft beeinflusst die Songs, beeinflussen die Songs denn auch, wie man sich fühlt, wenn man hinfährt?
Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass da, wo man geboren ist oder wenigstens groß geworden ist und da, wo man lebt, dass es die Art beeinflusst, wie man lebt, wie man schreibt, wie man Musik macht.
Der Sänger, Übersetzer, Schauspieler, Sprecher Jean Faure ist Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur, kurz vor seinem Gastauftritt beim HR2 Kulturlunch Vive la France am 8. Oktober. Sie sind ja ein bisschen abtrünnig bzw. fahnenflüchtig. Sie leben seit über 30 Jahren in Bonn.
Fahnenflüchtig, Gott, ein großes Wort. Ich bin irgendwann nach Bonn gekommen. Bonn war ein bisschen Zufall, weil ich, glaube ich, 3 Adressen von einem Verwandten hatte damals. Und sollte ein Jahr in Deutschland verbringen, um endlich mal Deutsch zu lernen, weil ich Germanistik angefangen hatte und mein Deutsch war so miserabel, dass es nicht reichte. Und dann bin ich in Bonn angekommen und nach einem halben Jahr habe ich zufällig, das waren ganz andere Zeiten damals, einen Job als Sprecher beim Bundespresseamt gefunden. Damals haben die Radiosendungen für alle möglichen Länder produziert und die brauchten einen französischen Sprecher. Und das war entscheidend für meine weitere Entwicklung, weil da habe ich gedacht, okay, guten Job, dann kann ich in Bonn bleiben. Und dann habe ich praktisch das germanistische Studium in Grenoble, wo ich immatrikuliert war, aus der Ferne weiter gemacht. Und dann bin ich einmal im Jahr nach Grenoble runtergefahren, habe die Prüfung dort abgelegt und in Bonn war ich mit dem Studium fertig. Und parallel bin ich natürlich in Bonn geblieben, weil ich diesen Job hatte. Inzwischen hatte ich angefangen zu singen, also Musik zu machen, einen kleinen Chor gegründet, selber aufgetreten, allein oder zu zweit oder zu dritt. Die Zeit damals, also in den 70er, fand ich auch sehr toll, weil man hat, glaube ich, viel schneller und viel unkomplizierter als heute mit allen möglichen Leuten Musik gemacht. Mhm. Egal aus welchen musikalischen Richtungen die kamen. Und so gab es in Bonn eine offene Szene, einmal in der Woche, wo sich alle musikinteressierten, musikmachende Menschen sich getroffen haben, so junge Menschen damals. Und da hat man allein was gemacht und da hat man jemanden kennengelernt. So, okay, lass uns mal zu zweit das und das vielleicht spielen. Und das war sehr, sehr bereichernd, das damals. So.
Ich frage jetzt trotzdem auch noch mal weiter. Hat die Liebe auch mitgespielt in Deutschland?
Die Liebe, ich bin eine Ausnahme, denn bei den meisten Franzosen und Französinnen, die ich im Laufe der vielen Jahre kennengelernt habe, bei denen die Liebe oft, auch wenn sie nicht sehr lange gedauert hat, eine Rolle gespielt hat, also Urlaubsliebe und so weiter, so. Bei mir war das nicht der Fall. Ich bin tatsächlich wegen der Sprache nach Deutschland gekommen, natürlich irgendwann spielte die Liebe natürlich auch eine Rolle. Insofern konnte ich auch nicht mehr so einfach wieder zurück. Aber das war nicht der erste Grund. Der erste Grund war wirklich die Sprache. Das glauben mir viele Leute nicht, aber es war.
Also so. Ihre Sprache ist ganz wunderbar in Verbindung mit der Stimme und überhaupt. Aber Sie müssen ja auch klarkommen mit Sitten, Gebräuchen, Kultur und allem Möglichen. Und ich sage jetzt nur mal, ein Franzose und ein gebackener Camembert. Geht das überhaupt?
Ja, also inzwischen finde ich das hochinteressant. Als ich das zum ersten Mal in einem Restaurant in Bonn sah, das war für mich so was ganz Exotisches. Ich hatte sowas noch nie gesehen. Ein gebackener Camembert. Das sah aber perfekt aus. Und ich habe es irgendwann auch probieren müssen. Und mit, ich glaube, da war so Preiselbeeren. Drumherum, ein bisschen Petersilie. Und ich dachte, wie kann man einen Camembert so backen, also paniert und so weiter. Aber da musste ich sagen, okay, das geht auch. Und das war gar nicht schlecht. Also da habe ich mein erstes Vorurteil wahrscheinlich abgebaut.
Haben Sie andere Kulturschocks erlebt in Deutschland?
So eine Mischung aus positiven und negativen Momenten, das war der rheinische Karneval. Ich kannte sowas überhaupt nicht, wie Menschen innerhalb von einer Woche völlig ausflippen und an den Hals springen. Und was ich auch so toll fand, aber die negative Seite war, dass manchmal, nicht alle, aber dass manche Leute nach dieser Woche einen nicht mehr kannten. Also das war eine Explosion, als ob sie das ganze Jahr über sehr viel verdrängt hätten und innerhalb dieser Woche durften sie alles ausleben. Ich karikiere das natürlich ein bisschen.
Sie sind ja sehr eng verbunden mit dem Kabaretthaus Pantheon in Bonn, Rainer Pauses Kabarett. Und da gab es den Pink-Punk-Pantheon, den Sie mitgemacht haben.
Das ist, gab ihn direkt auch anschließend. Ich glaube, das war Mitte der 80er Jahre. Wir waren alle in unterschiedlichen Kabarettgruppen und haben uns überlegt, warum wir statt immer zu flüchten in der Karnevalszeit, warum wir nicht stattdessen einfach selber was dagegen oder wie auch immer veranstalten sollten. Und so haben wir, glaube ich, zum ersten Mal im Jahre 1983, das waren noch zwei oder drei Abende, in einem ganz kleinen Saal in Bonn, das Fettnäpfchen hieß es damals, wo, glaube ich, knapp 100 Leute reinpassten, haben wir die allerersten Veranstaltungen von diesem Ping Pong Pantheon, das ist natürlich später so genannt wurde. Das war der erste Moment, wo das entstanden ist. Und dann ist das natürlich, als Rainer Pause und andere Menschen das Pantheon eröffnet haben, dann wurde es immer größer und haben wir, glaube ich, 40 Vorstellungen gegeben. Jetzt, ich mache jetzt nicht mehr mit, aber die jüngere Generation ist dran und die spielen, glaube ich, auch mindestens 40 Mal in der Session. Insofern, das ist eine Institution geworden.
Sie machen gar kein Kabarett mehr?
Nein, irgendwann, ja, ich habe so mindestens 20 Jahre oder 25 Jahre gemacht und man dreht sich selber irgendwann auch ein bisschen im Kreis. Und das hat sich sehr gut ergeben, weil gerade in dieser Zeit, ich habe ein Jahr pausiert und in dieser Zeit ist diese Chanson-Geschichte entstanden. Ein meiner Musiker hat praktisch hinter meinem Rücken vier andere oder fünf andere Musiker gesucht und hat einen Termin im Pantheon gemacht für ein Konzert und ich konnte nicht mehr zurück. Und das ist ziemlich gut gelaufen. Und so war ich in dieser wunderbaren Chanson-Programmentwicklung sozusagen. Und das, was wir seit 10 Jahren in dieser Formation praktisch weiter betreiben.
Man kann es hören dann auch beim HR2 Kulturlunch am 8. Oktober. Und hier im Doppelkopf in HR2 Kultur. Was hören wir, Jean-Fond?
Da können wir natürlich das berühmte Liebeslied von Jacques Brel, La Chanson des Vieux Amants, wahrscheinlich hören. Das ist nach wie vor, wenn es sehr bekannt ist, das ist nach wie vor ein wunderschönes Liebeslied über die Menschen, die schon seit ewig, 20 Jahre und mehr, zusammen leben.
Die alten Liebenden, genau.
Die sich trotzdem immer noch lieben. Und die Substanz, die Botschaft dieses Chansons ist eigentlich, dass man es vielleicht schafft, alt zu werden, ohne erwachsen zu werden. La Chanson des Vieux Amants.
Es ist im Repertoire von Jean-Fort, das Chanson der alten Liebenden, aber hier haben wir mal das Original, Jacques Brel, Le Chanson des Vieux Amants.
Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour. C'est l'amour folle. Mille fois tu pris ton bagage, mille fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour.
Jacques Brel im Doppelkopf in HR2 Kultur und Jean-Fort, der in den HR2 Kulturlunch kommt. Ich würde mal sagen, Herr Fort, das sind Sie heute Botschafter Frankreichs bei uns in HR2 Kultur.
Ist das eine Frage?
Ja.
Ich weiß es nicht. Also ich bin mit...
Oder sind Sie schon so lange in Deutschland, als dass das gar nicht mehr geht?
Ich weiß nicht. Ich habe zwei Kulturen in mir. Das ist ganz eindeutig. Mir stinken immer wieder Sachen in Frankreich und hier auch. Also je nachdem, wo ich mich gerade aufhalte. Ich finde, dass die Franzosen manchmal wirklich ziemlich meckern über vieles.
Ich denke immer, die Deutschen meckern so viel.
Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, ich merke immer mehr, sagen wir mal so, dass die Vorurteile, die noch gängig sind und die ich natürlich auch hatte, beidseitig, dass durch meine zwei, nicht nur Zweisprachigkeit, sondern diese zwei Kulturen, diese zwei Erfahrungen, das ist die beste Möglichkeit, diese Vorurteile abzubauen. Deswegen bin ich immer sehr vorsichtig, wenn ich gefragt werde, wie sind denn die Franzosen, wie sind die Deutschen? Weil das sind Sachen, es ist sehr vielschichtig. Und auf jeden Fall die uralte Vorurteile über die Deutschen zum Beispiel von Franzosenseite, die Deutschen seien arbeitsam, pünktlich, sauber und so weiter. ich sehe das nicht so oder nicht mehr so. Die Pünktlichkeit, ich kenne inzwischen mehr pünktliche Franzosen als Deutsche. Das ist eine eigene Erfahrung, aber also es ist alles mit großer Vorsicht zu genießen, würde ich sagen.
Ist denn der Blick aufs andere Land ein anderer, wenn man nicht dort lebt?
Mit Sicherheit. Ich habe jetzt einen Abstand zu Frankreich, auch wenn ich jedes Jahr 3, 4, manchmal mehr, 5-mal hin muss, besonders in den Süden, weil es schon dort so schön und so warm ist. Trotzdem, der Abstand führt dazu, dass man wirklich bestimmte Sachen besser sieht.
Zum Beispiel?
Also was mir auffällt inzwischen ist das, weil ich auch hier lebe, ist das politische System mit Abstand. Also ich finde mit Abstand auch im weitesten Sinn und im übertragenen Sinn das deutsche System inzwischen besser, auch wenn das nicht das Beste ist. Aber dieses Mehrheitswahlsystem in Frankreich ist, finde ich, was de Gaulle eingeführt hat, was wahrscheinlich einen Sinn hatte damals vielleicht. Das führt aber dazu inzwischen, dass viele Teile der Gesellschaft nicht vertreten sind. Und das verstärkt, sagen wir mal so, diesen Unmut, der sich so breit macht und der die Rechtsextremen zum Beispiel sehr stark macht.
Sie haben jetzt auch einen, also wenn Sie in zwei Ländern leben, Sie haben jetzt auch einen ganz jungen Präsidenten, der alles anders machen will. Wird das schaffen?
Oh Gott. Ich bin persönlich etwas skeptisch. Gut ist, dass er jung ist, nur allein jung sein ist noch keine Lösung für alles. Er probiert es, er versucht es. Man merkt jetzt im Moment, da kommen die ersten konkreten Maßnahmen zur Arbeitswelt und so weiter. Es ist auch, es wird sich zeigen. Erstens, ob das angenommen wird. Es scheint so zu sein, dass es nicht so einfach sein wird. Es wird sich auch zeigen, ob das zu Lösung der ziemlich riesen, dicken Probleme beiträgt. Ich weiß es nicht. Sag mal so, ich bin persönlich etwas skeptisch.
Wird der Front National noch stärker werden?
Gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Wenn das Wahlsystem, das ist nicht der einzige Grund sicher, aber wenn das Wahlsystem nicht in absehbarer Zeit geändert wird in Richtung Proportsystem, also mehr Verhältnismäßigkeit in den Wahlen, wie das hier teilweise der Fall ist, da werden immer große Teile der Wählerschaft und der Bevölkerung nicht vertreten sein. Und das schafft natürlich auf lange Sicht böses Blut.
Was ist in Deutschland besser als in Frankreich?
Wieder eine schwierige Frage.
Ja, so einfach wollen wir es Ihnen ja auch nicht machen.
Ich hätte das vor einigen Jahren wahrscheinlich noch nicht sagen können, aber inzwischen, ich glaube, dass Deutschland hat inzwischen eine Streitkultur, die es in Frankreich so noch nicht gibt.
Auf einer gesellschaftlichen und politischen Ebene, oder?
Ja. Viel früher fand ich toll, wie das in Frankreich lief, mit der starken Linke und so weiter und so fort und diese hitzigen Debatten und so weiter. Inzwischen merke ich, dass ein bisschen mehr zuhören und richtig debattieren mit Argumenten doch langfristig mehr bringt, als sich die Köpfe einzuschlagen, um da ein bisschen das salopp zu formulieren.
Gibt es denn noch eine ganz einfache Frage? Gibt es denn auch viele Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Frankreich?
Viele Gemeinsamkeiten, das ist eine gute Frage.
Oder doch keine?
Ich glaube, die große Gemeinsamkeit ist die gemeinsame Geschichte mit Ach und Krach, also mit drei Kriegen und davon zwei Weltkriege. Insofern, und die Gemeinsamkeit ist Europa. Also ich denke, es muss sich auch was ändern auf europäischer Ebene mit Sicherheit, weil das ist alles nicht ausreichend. Aber ich denke, ohne Europa, offene Grenzen und ein reger Austausch, zum Beispiel und besonders zwischen Deutschland und Frankreich, da wird es schwer werden. Nur das Problem ist, dass zum Beispiel trotz der Sonntagsrede der Politiker, man stellt fest, dass in Frankreich immer weniger Deutsch gelernt wird und umgekehrt in Deutschland
auch, ja.
Immer weniger Französischunterricht. Und das finde ich auch ziemlich fatal, weil die beste Gelegenheit, den anderen kennenzulernen ist, die beste Möglichkeit ist, einfach seine Sprache zu lernen und zu sprechen.
Wir werden jetzt viel über Frankreich hören in den nächsten Wochen bis zur Buchmesse. Was müssen wir denn wissen, jenseits der Klischees?
Oh, das ist aber eine sehr schwierige Frage, was man wissen muss. Ich weiß nicht, was man
würden Sie uns denn gerne ans Herz legen?
Ich würde den Deutschen sagen, fahrt weiterhin in Urlaub nach Frankreich, liest weiterhin viel französische Literatur. Es gibt sehr viel und sehr interessant, sehr spannende, sehr unterschiedliche Bücher. Hört viele französische Chansons.
Hört auch auf die Texte. Sie erzählen bei Ihren Konzerten auch zwischendurch immer ein bisschen was über die Gegend, über den Urheber, über den Text, über den Song.
Ja, meistens über den Song, damit die Leute wenigstens eine kleine Inhaltsangabe haben. Und die sind meistens sehr dankbar, weil sonst, ich merke relativ schnell, wer das Französisch mächtig ist und wer nicht. So, und von französischer Seite, das ist ja, dann müssten die Franzosen sich ein bisschen mehr für Deutschland interessieren, weil ich finde, die Vorurteile auf französischer Seite über die Deutschen sind viel weniger abgebaut als umgekehrt. Mhm. Das liegt daran, dass Deutschland für die Franzosen immer noch kein Urlaubsland ist. Und sie fragen oft, werde ich gefragt, sag mal, wie sind Sie denn? Ich sage, die Deutschen, welche Deutschen? Ich kann sagen, wie die Leute sind, mit denen ich lebe. Und da gibt es auch Riesenunterschiede. Das kann man nicht verallgemeinern. Also man merkt daran, dass die Kenntnis des Landes, der Kultur auch und der Leute immer noch auf französischer Seite sehr, sehr mangelhaft bleibt.
Und von welchem Klischee verabschieden wir uns jetzt sofort?
Von allen. Also das, was ich vorhin erwähnt habe, die Deutschen sind pünktlich und fleißig.
Ich versuche das aber zu sein.
Das führt ein bisschen dazu, wenn die Franzosen das denken. Die Franzosen haben immer, das war immer so eine Hass-Liebe-Beziehung. Also man bewundert die, weil die tolle Autos bauen und. Also die sind fleißig und ordentlich und pünktlich. Und gleichzeitig hat man Angst davor. Wegen der Kriege natürlich, weil diese angebliche Pünktlichkeit, Ordentlichkeit und Fleiß natürlich zu ganz negativen Geschichten führen können.
Und was haben wir für ein Klischee über die Franzosen?
Ja, der Franzose sah, oh la la, also das, was man immer denkt, was auch gar nicht stimmt. Also man hat immer nach wie vor, der Franzose sei der tolle Liebhaber und immer ganz locker und da sind für mich wirklich Klischees, weil es kommt immer auf die einzelnen Leute an. Kleiner Unterschied vielleicht ist nach wie vor, ich merke manchmal, dass die Deutschen sich manchmal einen Kopf machen oder sich auch bei Frauen, die sagen, ich hätte Lust manchmal zu sagen, Kinder, könnt ihr das nicht ein bisschen einfacher haben? Und da sind die Franzosen manchmal schon lockerer. Also diese tiefsinnige Gespräche, die die Deutschen sehr gern führen, die finde ich auch immer wieder notwendig, aber nicht immer.
Die Antwort von Ihnen sind tiefsinnige Chansons. Was kommt Jean Faure als Übersetzer, als Sprecher, als Chansonsänger, als Franzose in Deutschland?
Weiter singen zu können, weiter mit tollen Musikern die Chance zu haben, zu musizieren und möglichst viele Auftritte, weil die Auftritte, davon lebt man. Also ich meine das nicht als finanziell, sondern das ist das, der Kontakt zum Publikum, das Weitergeben von Chansons, das ist eigentlich das Tolle für mich.
Wir hören noch einen.
Zum Schluss, wir haben darüber geredet, das ist ein wunderbares Chanson von Claude Nougaro, der uns auch viel zu früh verlassen hat, Le Jazz et la Java. Vielleicht sollte ich kurz nochmal was sagen, La Java, das war ein kleiner, einfacher Walzer, was in den 30er Jahren in den Vororten von Paris getanzt wurde, von sehr, sehr vielen Leuten in sehr engen Sälen in den Banlieues. Und das war ein bisschen die Reaktion auf den komplizierten Walzer. Und irgendwann ist die Java von dem Jazz verdrängt worden. Und diese Chanson erzählt von dieser Geschichte.
Jean-François, es war mir ein großes Vergnügen. Vielen herzlichen Dank für den Besuch im Doppelkopf. Sie kommen zurück in den Hessischen Rundfunk zum HR2 Kulturlunch am 8.10. Da gibt's mehr Musik von Ihnen, jetzt noch Musik von Ihnen hier im Programm. Mein Name ist Daniela Baumeister. Ich glaube, ich hole jetzt ein bisschen Rotwein und Käse. Das ist kein Klischee.
Das mache ich auch gleich. Okay, vielen Dank.
quand le jazz est, quand le jazz est là. La java s'en, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java se fait la malle. Ses petites fesses ont bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va.